Unter anderem revolutionär.
Ja. Achtung, hier ist das Freie Radio Kassel auf 105.8. Hier eine wichtige Durchsage. Es spricht Bertolt Brecht.
Was immer der Rundfunk aber unternimmt, sein Bemühen muss es sein, jener Folgenlosigkeit entgegenzutreten, die beinahe alle unsere öffentlichen Institutionen so lächerlich macht. Wir haben folgenlose Bildungsinstitute, die sich ängstlich bemühen, eine Bildung zu vermitteln, welche keinerlei Folgen hat und von nichts die Folge ist. Alle unsere ideologiebildenden Institutionen sehen ihre Hauptaufgabe darin, die Rolle der Ideologie folgenlos zu halten, entsprechend einem Kulturbegriff, nach dem die Bildung der Kultur bereits abgeschlossen ist und Kultur keiner fortgesetzten schöpferischen Bemühung bedarf. Wenn eine technische Erfindung von so natürlicher Eignung zu entscheidenden gesellschaftlichen Funktionen bei so ängstlicher Bemühung angetroffen wird, in möglichst harmlosen Unterhaltungen folgenlos zu bleiben, dann erhebt sich doch unmittelbar die Frage, ob es denn gar keine Möglichkeit gibt, den Mächten der Ausschaltung durch eine Organisation der Ausgeschalteten zu begegnen. Was die auszubildende Technik aller solcher Unternehmungen betrifft, so orientiert sie sich an der Hauptaufgabe, dass das Publikum nicht nur belehrt wird, sondern auch belehren muss.
Reclaim the sender.
Herr Professor, vor 2 Wochen schien die Welt noch in Ordnung.
Mir nicht.
Jetzt hier im Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel.
Herr Kriet aus Kassel, herrschaftskritische Sommeruni.
Summer School.
Herr Kriet aus Kassel.
Herr Kriet aus Kassel.
Herrschaftskritische Sommeruniversität.
Herr Kriet aus Kassel.
Herr Kriet aus Kassel.
Herrschaftskritische Sommeruniversität.
Teil 2.
Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Freien Radio Kassel auf 105.8. Hier ist das Campus Radio Kassel mit dem 2. Teil einer Sondersendung zur HERKRIT, zur herrschaftskritischen Sommeruniversität. Und hier im Studio bin ich, Felix, und neben mir steht Simon.
Hallo!
Ja, wir senden heute den 2. Teil unserer Ergebnisse des Radioprojekts, was wir während der HERKRIT gemacht haben mit 5 weiteren tollen Menschen. Und unter dem Titel Reclaim the Sender ging es so ein bisschen darum, herrschaftskritische Inhalte ins Radio zu bringen. Und wir folgen da so ein bisschen der Radiotheorie von Bertolt Brecht, die ihr eben schon am Anfang gehört habt. Und wir finden eben, dass das Radio auch heute noch Potenzial hat, Diskussionen anzustoßen und die Gesellschaft weiterzubringen. Vielleicht eine kurze Erinnerung, weil es ja schon ein bisschen her ist. Die HERKRIT, herrschaftskritische Sommeruniversität, die fand vor 3 Wochen in Kassel an der Universität Kassel statt und wurde von Studierenden und Dozierenden des Fachbereichs 5 Gesellschaftswissenschaften organisiert. Ja, und das war eine Konferenz mit Workshops und Crashkursen zum Thema Herrschaftskritik. So viel vielleicht erstmal zur Einleitung. Ja, und Simon, was erwartet uns denn heute?
Ja, Felix, wir werden heute vor allem 2 große Themen haben, nämlich einmal Leistungsdruck und Verwertungszwang im Wissenschaftsbetrieb und wie das der Wissenschaftlichkeit eigentlich ziemlich schadet. Das machen wir an einem Abendprogramm fest, das es an der HERKRIT gab, Happy Fail. Warum Faulheit und Humor Widerstand sein können, das werden wir auch in diesem Beitrag erfahren. Und ein ganz großer Fokus dieser Sendung ist der Konflikt um einen alten Quartiersplatz auf dem Campus an der Schnittstelle zwischen Universität und Nordstadt, nämlich den Lucius-Burkhardt-Platz. Das wird ein Thema sein und natürlich geht es jetzt erstmal los mit unserer Fahrt durch den mysteriösen Critical Theory Adventure Park. Viel Spaß!
Security advice. Do not leave your university without activism.
Nächste Haltestelle. Königsplatz.
Der eine, der über mich herrscht, mehr weiß ich auch nicht. Mein Chef zum Beispiel, der hat zu sagen, was ich zu machen habe. Und das muss ich machen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Menschen zusammenleben können, ganz ohne Herrschaft?
Kann ich mir vorstellen, ja. Ich denke eher, dass das die jungen Leute mehr Denn die Älteren, die machen sowas nicht, glaube ich. Die passen sich zwar auch an, aber es ist schwer. Ich denke eher, dass die jungen Leute das, die wohnen ja auch schon manche zusammen mit den älteren Generationen.
Attention, don't ignore the reproduction work.
Nächste Haltestelle, Holländischer Platz, Universität.
Also ich würde sagen, es ist eine Utopie, für die es sich zu kämpfen lohnt, aber momentan sehe ich noch nicht, dass wir eine Gesellschaft erreicht haben, die von der Bildung und von der von dem Bewusstseinsprozess so weit ist, dass es halt momentan funktioniert. Aber das ist auf jeden Fall ein Weg in die richtige Richtung.
Ja, das war gerade Tricky aus Großbritannien, aus Bristol mit dem Titel Black Steel. Da geht es um einen Kriegsdienstverweigerer oder eine Kriegsdienstverweigerin, die eben nicht mit der Waffe dem eigenen Land dienen möchte. Ja, und um eine Verweigerung der etwas anderen Art geht es jetzt auch, nämlich um die Weigerung, dem Druck des Universitätssystems nachzugeben und sich als Mensch mit einem tadellosen Lebenslauf zu präsentieren. Während der Herkrit gab es nämlich am Abend eine wunderschöne Veranstaltung, den Happy Fail Abend. Und da ging es so ein bisschen darum, das Scheitern als solches wirklich zu feiern und die schönsten Pannen aus dem akademischen Alltag herauszupicken. Und es gab dann auch einen Lazy Waschbär Award zu gewinnen. Ja, und es geht eben ein bisschen darum, zu sagen, dass Scheitern auch okay ist und dass es auch zum Universitätsalltag dazugehört. Und dazu, und was das Ganze vielleicht dann auch noch mit Waschbären zu tun hat, hören wir jetzt einen Beitrag von Maya.
Das ist ein Waschbär. Er schläft. Vermutlich träumt er. Er verbraucht dabei keine Energie, er frisst nicht, er knabbert nichts an. Er verhält sich also überaus umweltfreundlich. Und außerdem ist er sozial, weil seine Waschbärenfamilie neben ihm liegt und genau das Gleiche tut. Nämlich nichts, außer schlafen. Das sind Menschen. Sie arbeiten. Sie träumen gerade, wenn überhaupt, höchstens von einem Bier, irgendwo anders als hier. Sie verbrauchen dabei Unmengen an Energie und Materie. Sie machen alles kaputt, um es dann zu was Neuem zu bauen, um es dann wieder kaputt zu machen. Sie machen dabei furchtbaren Lärm und Gestank. Sie verhalten sich also außerordentlich umweltzerstörerisch. Was übrigens auch neue wissenschaftliche Studien belegen, die einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen geleisteten Arbeitsstunden und ökologischer Belastung, wie Energieverschwendung, Klimawandel und Umweltzerstörung allgemein. Zeitnutzungsstudien belegen auch, Faulheit oder Muße, idealerweise Schlaf, ist im Grunde die einzig ökologisch verträgliche Daseinsform. Für den Menschen ist Arbeit immer öfter stressig. Sie macht krank, sie überlastet und überfordert, sie raubt einem Zeit für Familie und Freunde, lässt keine Zeit für unbestimmtes Nichtstun, für Muße, zum Nachsinnen über die Welt. Sie bindet alle Energie, die man sonst für politisches Engagement oder Gesellschaftsgestaltung hätte. Eine gute Idee scheint also wohl zu sein, sich einfach mal rauszunehmen, weniger zu arbeiten, seine Karriere an den Nagel zu hängen oder vielleicht sogar gar nicht mehr seine Zeit in der formellen Wachstumsökonomie zu verschwenden. Also kleinere Brötchen zu backen oder einfach gar keine. Das allerdings ist heute sehr schwierig geworden und individuell so einfach kaum mehr möglich in einer Arbeitswelt, die systematisch getrimmt ist auf Leistung, Effizienz, Beschleunigung, Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit.
Wenn wir mehr Wachstum bekommen, dann können wir auch anschließend die Schulden, die wir machen, besser zurückzahlen. Entlastung generiert Wachstum und Wachstum schafft Arbeit. Das ist die Gleichung und so müssen wir denken. Das ist ganz, ganz wichtig.
Wie ist das jetzt an der Uni? Für Menschen, die an der Uni arbeiten, wie erfahren Sie Ihren Arbeitsalltag, die Uni als Arbeitsplatz und das Wissenschaftssystem dahinter? Wie geht man um mit dem erbarmungslosen Leistungsdruck, Wettbewerbsdruck, Effizienzvorgaben, die mit Wissenschaftlichkeit so gar nichts mehr zu tun haben? Und wie geht man um mit dem zwangsläufig daraus resultierenden Scheitern, weil natürlich kein Mensch diesen harten, extern gesetzten Produktivitätsvorgaben dauerhaft genügen kann oder genügen will? Wie also steht es um das Arbeitsleben als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler und was hat das alles mit Herrschaft und Herrschaftskritik zu tun und was auch noch mit Waschbären? Im Herkrit-Abendprogramm gab es eine schöne Veranstaltung mit dem noch schöneren Namen Happy Fail, also frohes, glückliches Scheitern. Sie wurde organisiert von Dr. Franziska Müller, Politikwissenschaftlerin an der Uni Kassel, und von Professor Aram Siyai, Professor für Entwicklungspolitik und postkoloniale Studien. Ich habe mit den beiden gesprochen und sie als erstes gefragt, was denn die Idee hinter dieser Veranstaltung war.
Also unser Anliegen war halt eben so einen Gegenpunkt zu setzen zu so dem Leistungsdruck, der in diesem Uni-System normalerweise herrscht und dem Druck, sich als erfolgreich zu präsentieren. Bei diesem Druck geht normalerweise genau das verloren, was eben auch immer dazu gehört, eben die Scheiternserfahrungen. Also man präsentiert sich ja normalerweise eben immer mit einem ganz tollen, straighten Lebenslauf, wo alles wie am Schnürchen läuft. Und um diesen Druck von den Schultern zu nehmen, wollten wir halt eben auch einfach mal diese ehrlichen Lebensläufe präsentieren.
Wo all die Lücken und Kanten und Irrwege und Umwege und komplett unwissenschaftliche Aspekte alle auch mal drin auftauchen, damit man eben sehen kann, dass diese Karrierewege überhaupt nicht so stromlinienförmig sind, sondern dass da ganz andere Ideen und Entscheidungen auch dahinter stecken.
Im zweiten Teil haben wir uns dann eben mit den Gutachten verfasst, die wir bekommen haben für Zeitschriftenartikel, die wir bei irgendwelchen Zeitschriften veröffentlichen wollen, in denen uns quasi abgesprochen wurde, dass wir überhaupt vernünftige Wissenschaft machen.
Genau, also wir hatten einerseits diese Humorebene und weil wir eben denken, es ist einfach wichtig, auch mal zu lachen über die Gutachterperlen aus der Hölle, über das, was man da zu hören bekommt. Und da hat das Publikum, glaube ich, auch sehr, sehr großen Spaß dran.
Nun habt ihr das trotz allem Happy Fail genannt. Wie habt ihr das gewendet, dass es Happy Failing ist?
Wir haben das eben Perlen aus der Gutachterhölle und dem Sichtbarkeitsdschungel genannt, weil wir halt finden, dass eine Humorebene einzuschlagen, dass einem das oft sehr, sehr hilft. Also einem hilft, gut damit umzugehen, das gut zu bewältigen, zu sagen, hey, man macht halt weiter, man kann das auch gut schaffen. Es ist so ein bisschen ähnlich wie bei Hate Poetry Slams. Also es ist natürlich eine Ambivalenz und man muss da gut gucken, dass man die Balance hält zwischen den ernsten Aspekten und dem ironischen Teil. Und es ging uns nicht darum, sich irgendwie durch den Kakao zu ziehen gegenseitig. Aber ich denke, Lachen hat ein großes subversives Potenzial und das kann einem einfach auch in dem Fall eben auch den wissenschaftlichen Weg retten. Aber uns ging es dann eben auch darum, das mit ernsten Aspekten in Verbindung zu bringen oder eben.
Meine nächste Frage hätte schon daran angeschlossen, was das Ganze denn nun mit Herrschaft zu tun hat, mit Universität als Herrschaftsapparat.
Also es hat insofern etwas mit Herrschaft zu tun, als dass selbst die Leute in der privilegierten Position an den Universitäten immer weniger frei sind, das zu tun, was sie eigentlich tun möchten, sondern immer stärker eben diesen Anforderungen, Zwängen eines wettbewerbsorientierten Systems ausgesetzt sind. Dass sie halt eben auch von ihren Hochschulleitungen immer stärker danach beurteilt werden. Wie viele Publikationen hast du, wie viele Drittmittel hast du eingeworben? Und das ist zum einen problematisch, weil diese Leistungskriterien halt eben einfach auch fragwürdig sind. Die reine Anzahl an Publikationen, nicht die Qualität von Publikationen. Die reine Summe an Drittmitteln, nicht eben das, was wir möglicherweise an Nachdenkprozessen in Studierenden anstoßen können. Und dass halt eben in dieser Logik des Systems viele Sachen, die eigentlich zum Kernbereich von Forschung und Lehre gehören, dass die eben unter den Tisch fallen, weil sie in diesem System eben nicht hinreichend anerkannt werden. Ich denke allerdings schon, dass es sich jetzt langsam ändert. Also wir haben jetzt hier auf der herrschaftskritischen Sommeruniversität eben auch viel Zuspruch von Kolleginnen bekommen, dass wir dieses Thema jetzt angehen. Wir haben halt eben auch einige andere Kolleginnen, die mit uns genau einer Meinung sind, wo wir jetzt halt eben sagen, okay, wir versuchen das anders zu machen. Wir möchten eben Wissenschaft anders machen, wir möchten unsere Arbeitsverhältnisse anders gestalten und wir möchten nicht alles mitmachen, was jetzt die unternehmerische Hochschule von uns verlangt.
Die Wissenschaft bereitet also den Wissenschaftenden im Grunde Freude. Und sie kann und sollte wichtige gesellschaftliche Fragen kritisch erörtern. Die strukturellen Vorgaben des produktivistischen Zeitgeistes allerdings sind momentan denkbar schwierig. Was also tun? Jonathan Crary schreibt in etwa: Der größte Feind des Kapitalismus, das ist der Schlaf.
Waschbären würden es wahrscheinlich auch so sehen.
Also einfach einen Gang zurückschalten mal. Ihr hört immer noch Campus Radio Kassel und jetzt spielen wir Sag alles ab von Tokotronic.
Holländischer Platz, Universität.
Have you seen Hannah Arendt around here?
Ich würde, glaube ich, spontan so dran denken an so feste Strukturen, die auch bestimmte Menschen oder bestimmte Gruppierungen irgendwie unterdrücken. Also es hat irgendwie auf jeden Fall für mich was mit Unterdrückung zu tun und mit Macht und Machtausübung. Auch wenn man sich irgendwie Projekte anschaut, die versuchen, ohne Herrschaft auszukommen, da gibt es dann doch immer wieder auch Strukturen, die sich wieder reproduzieren, obwohl man sie eigentlich vermeiden will.
Nächste Haltestelle, Königsplatz.
Jemand hat Macht über einen anderen. Das verstehe ich unter Herrschaft.
Und könntet ihr euch vorstellen, dass Menschen zusammenleben ganz ohne Herrschaft? Dass man sich organisiert, ohne Herrschaftsformen auszubilden?
Ja, könnte ich mir vorstellen. Also klar, also kann man sich so im Kopf erspinnen, aber ich weiß nicht, ob das vom Mensch her möglich ist.
Aus der alten Struktur auszubrechen.
Ja, der oder ja. Irgendwie sozialistisch, kommunistisch irgendwie organisiert zu sein.
Ich denke auch, wir werden noch ein paar hundert Jahre brauchen, damit der Mensch irgendwie aus der Struktur ausbricht, aus seinen alten Verhaltensmustern, bis wir ohne Herrschaft leben können.
Dazu müssten die Menschen sich zusammengehöriger fühlen.
Nächste Haltestelle, Holländischer Platz, Universität.
Ich fand es interessant, was gesagt wurde, weil ich das Gefühl auch hatte, so ein bisschen, dass da schon überlegt wurde und irgendwie nicht jetzt mit so Stereotypen und klassischer Voreingenommen argumentiert wurde. Ich fand es auch interessant, dass darauf abgezielt wurde, dass die Menschen in ihrem Zusammenleben sich vielleicht noch ein bisschen mehr dahingehend entwickeln müssen. Weil ich gerade auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass es zumindest in der größeren Gesellschaft so ist. Ich glaube, was vielleicht den Menschen, die befragt wurden, ein bisschen weniger bewusst war oder bekannt war, dass es ja schon so innerhalb von Deutschland, aber auch international irgendwie einige Projekte gibt, wo halt wirklich versucht wird, so ein bisschen Herrschafts- oder ohne Herrschaft in Gemeinschaft zu leben. Und woraus ich dann doch immer so ein bisschen mehr Optimismus ziehe, dass es doch schneller geht, als man sich das vorstellt oder vermuten könnte irgendwie. Ich glaube, wenn Menschen sich anfangen zu organisieren, dann braucht man da sicherlich keine 200 Jahre dafür. Ne?
Wer in letzter Zeit vor dem Café Desaster saß, um entspannt was zu trinken, Zeitung zu lesen oder sich einfach nur dort mit Freunden zu treffen, wird diesen Lärm noch allzu gut im Ohr haben. Der Platz zwischen dem Café Desaster und dem neuen Hörsaal Campus Center wird nämlich gerade radikal umgebaut. Das ging damit los, dass die Unileitung Ende Februar die Bäume vor dem Café Desaster fällen ließ und damit einen altbeliebten Quartiersplatz im Stadtteil Nordholland zerstört hat. Und wer jetzt sagt, ja mein Gott, das waren nur ein paar Bäume und alte Holzbänke, es geht dabei eigentlich um viel mehr. Es geht dabei darum, ob der Platz vor dem Café den Namen von Arnold Bode oder von Lucius Burka trägt. Es geht auch darum, ob es eine natürlich gewachsene Vielfalt in der Bebauung geben darf oder alles in ein einheitliches Design betoniert werden muss. Und vor allem geht es darum, ob wir alle unsere Uni mitgestalten oder einige wenige in den Planungsbüros. Leute, die jetzt zum Wintersemester neu an die Uni kommen, ja, die werden den Platz wahrscheinlich gar nicht mehr kennen und wie er vorher aussah und vor allem nicht wissen, dass hier mal ein richtiger Biergarten stand. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es nach wie vor Personen und Gruppen gibt, die die Geschichte des Platzes anderen weitergeben können. Und genau das hat die Gruppe Recht auf Stadt während der Herkrit getan. In einem Spaziergang über den Campus wurde dabei ein kritischer Blick auf den Uniwandel geworfen. Robert von unserem Radio-Workshop, der war mit dabei und hat mit dem Mikro, also ich denke es nicht übertrieben, wirklich ein Zeitdokument der Uni-Geschichte eingefangen. Und das könnt ihr euch auch nochmal komplett als Mitschnitt auf der Campus Radio Kassel Seite demnächst anhören, wird da hochgeladen. In dieser Sendung wollen wir vor allem mal in drei kurze Episoden reinhören. Nämlich Lisa von der Recht auf Stadtgruppe erzählt in ihrem Vortrag während der Exkursion erstmal, warum sich der Konflikt um den Lucius-Burkhardt-Platz entsponnen hat, wie der Platz zerstört wurde, aber jetzt vor allem erstmal starten wir damit, warum der Lucius-Burkhardt-Platz diesen Namen bekommen hat.
Als seit 2009 diese Wettbewerbsentwürfe klar waren, dämmerte es so der Fahrradwerkstatt, ups, das wird schwierig, wir stehen genau da, wo das Hörsaal Campus Center hin soll. Als dann klar wurde, okay, das funktioniert so nicht, haben wir uns dann Pläne besorgt und festgestellt, okay, tatsächlich ist es noch viel schlimmer, weil um das Hörsaal Campus Center und auch das Studentenwohnheim zu errichten, brauchten sie eine Baulogistikfläche, nämlich einen Platz, wo sie Baumaterialien lagern und den Kran aufstellen, und das sollte genau auf diesem Platz stattfinden. Dann war natürlich das Drama groß. Diese ganze Einrichtung hätte quasi, wäre mitten durch den Biergarten gegangen und es wäre halt nichts übrig geblieben von dem Platz. Daraufhin hat sich eine Initiative gegründet, die Lucius-Burkhardt-Platz-Initiative bleibt, und der Platz hat diesen Namen bekommen, Lucius-Burkhardt. Ich weiß nicht, hat jemand von euch schon mal von ihm gehört? Handheben? Lucius Burkhardt war ein Professor hier an der Universität in Kassel. Der kam eigentlich aus der Schweiz. Er hat seine Frau Annemarie, mit der hat er sehr viel zusammengearbeitet. Es war so ein Team, und der war Soziologieprofessor eigentlich für ökonomische Planung, und der hat sich sehr viel mit partizipativer Planung beschäftigt, mit der Frage, wer plant eigentlich Planung, was sind Machtstrukturen, hat hier in Kassel ganz viele Projekte mit Studierenden gemacht, wo sie zusammen spazieren gegangen sind, also die Spaziergangswissenschaften, die Promenadologie hat er quasi entwickelt und auch gelebt mit den Studierenden. Er hat auch immer mit denen quasi planerische, schon fast politische Aktionen gemacht als Statements, und ist aber so ein Stiefkind der ehemaligen Reformhochschule. Lucius Burkhardt hat halt keinen, also wird nicht mehr benannt. Und als wir dann angefangen haben zu merken, okay, hier geht es echt ums Ganze und dieser Platz ist wunderschön, aber der hat keinen Namen. Man sagt immer, wir treffen uns am Biergarten beim Desaster oder so, haben wir gesagt, wir nehmen uns seinen Namen, weil er ist ein Stiefkind und wir sind es auch, und es passt total gut zusammen, und seine Planungsansätze sind genau das, was wir wollen, was wir brauchen. Und es ist eigentlich für die Universität ganz wichtig, sich halt auch auf alte Kämpfer zurückzuerinnern, die sie mal gehabt haben, die auch hier sehr viel beigetragen haben, warum die Universität überhaupt an diesem Standort ist etc. Das hat er mit quasi beeinflusst. Und was halt so Ideen von ihm waren, waren auch die Maßnahmen des kleinstmöglichen Eingriffs. Also er hat immer gesagt, eine gebaute Struktur hat eben auch eine innenwohnende soziale Struktur. Das nennt er verstecktes Design. Und er sagt, man muss halt, wenn man etwas verändern möchte oder merkt, dass es ein Problem gibt, erstmal überlegen, mit welchen kleinen Eingriffen kann ich da andocken, ohne halt die Identität des Ortes platt zu machen. Genau, das haben wir uns dann angezogen, gesagt, der Platz heißt Lucius-Burkhardt-Platz. Die Initiative hat damit auch ihren Namen bekommen.
Sieht so aus, als hätten wir das gleiche Hauptquartier. Als ihr seid mir so ähnlich.
Lucius-Burkhardt-Platz spitzt sich zu.
Und dann fing eigentlich dieser Kampf an, der ganz klar nicht gegen das Hörsaal Campus Center ging, weil uns bewusst war, wir brauchen Raum, das ist keine Frage. aber schon darum ging, wie sieht diese Baustelleneinrichtung aus und muss dafür wirklich der ganze Platz wegfallen? Und vor allen Dingen, was passiert mit der Fahrradwerkstatt, die im Weg steht? Und dann konnten wir erreichen, dass 2011 die Fahrradwerkstatt hier umgezogen ist, auf den Platz. Und wir haben damals auch ganz stark mit dem Ortsbeirat zusammengearbeitet, der auch durchaus kritisch dem Uni-Ausbau gegenüberstand und vor allen Dingen auch kritisch dem Abräumen des Platzes, weil sie auch gesagt haben...
Ortsbeirat Nordstadt.
Genau, der Ortsbeirat hier in der Nordstadt, der war irgendwie sehr aktiv. Der hat damals auch dem städtebaulichen Rahmenplan dann in der Beschlussvorlage widersprochen, weil sie zu viele Mängel sahen in der Verschränkung zwischen Universität und Stadtteil. Und die haben sich auch ganz stark dafür eingesetzt, dass dieser Quartiersplatz erhalten bleibt, mit dem Baumbestand vor allen Dingen, weil die Bäume waren 20 Jahre alt, die hatten gerade eine Größe mit einem schönen Schattenwurf, die Hecken waren auch gut im Durchwuchs. Und das Besondere ist halt, also der Platz hat sich so ein bisschen an diese Planungsqualitäten des alten Campus angeschlossen. Also die Hecken waren nicht durchgängig, sondern die hatten überall Durchbrüche, wo Leute halt durchgehen wollten. Da haben sie dann einfach irgendwann freigeschnitten. Und dann gab es halt an den Stellen, die praktisch waren, Durchgänge. Es gab halt einen gepflasterten Weg, der so ein bisschen schräg am Biergarten vorbeiging, wo viel gelaufen wurde. Und der Rest war einfach auch eine wassergebundene Decke wie hier, wo die Leute Pool spielen konnten, wo du aber auch dein Fahrrad schrauben konntest. Also es hatte halt auch so mit dieser spontanen Vegetation, ne? Es hatte halt diesen ökoromantischen Flair, würde ich mal sagen. Also wir haben 2011 das geschafft mit der Fahrradwerkstatt, dass die hier rüberzieht. Und wir konnten auch erreichen, dass der Bauzaun um 2 Meter quasi ein bisschen verschoben wird und dass die Feuerwehrzufahrt nicht mehr durch den Biergarten führen muss. Was dazu führte, dass wir quasi eine Baumreihe, das hatte ich ja auch schon euch das Bild gezeigt, ne, zwischen dem Hörsaal Campus Center und der Altbebauung erhalten bleiben konnte. Und die zog sich noch bis auf den Platz, bis vors Desaster. Und auch der Biergarten vom Desaster war mit Bäumen umrankt. Das sieht man auf dem Bild ganz gut, also umstellt. Und auch das konnten wir erhalten. Und wir konnten sogar noch 3 Bäume, die so am Rand dieser Baustelleneinrichtung waren, standen auch noch. Das war für uns schon irgendwie echt mal nicht schlecht, weil wir gedacht haben, super, dann haben wir was zum Andocken. Ne? Also wir wissen, okay, den ganzen Platz zu erhalten wird schwierig, aber zumindest haben wir so eine Grundstruktur, wo man sagen könnte, da kann jetzt die neue Planung andocken. Ja, dann haben sie angefangen zu bauen, dann wurde es still. Dann haben wir letztes Jahr im Herbst mal eine Anfrage über den Ortsbeirat gestellt und gesagt, na, wie sieht es denn aus mit der Neuplanung? Ne? Da wollten wir ja ganz gerne dabei sein, also wir hatten echt eine ganze Menge Debatten. Die Initiative waren halt nicht nur Studierenden, sondern es waren halt auch viele Bewohnerinnen aus dem Quartier. Und wir haben halt ein Bündnis geschlossen mit einem Forderungskatalog, dass die Bäume erhalten bleiben, dass halt ein Teil des Platzes erhalten bleibt, dass halt die Nutzerinnen mit einbezogen werden bei der Neuplanung etc. Da haben wir ein Bündnis beschlossen, wo sowohl die Fachschaftskonferenz als auch die Vollversammlung der Studierendenschaft, als auch Ladenbetreiber, alle, also fast alle Referate der AStA, alle haben sich angeschlossen und gesagt, ja, das wollen wir. Das war die Grundlage, wo wir dachten, okay, der Groschen ist ja gefallen, wir werden bestimmt dann eingebunden in die Planung, wenn was passiert. Genau, 2015, wir merken, es wird langsam fertig, was ist hier eigentlich los und so. Wir fragen nach über diese öffentliche Anfrage über den Ortsbeirat und wir bekommen von der Uni zu hören, damit haben wir nichts zu tun, weil das ist nämlich nicht unser Grundstück, das ist Landesgrundstück. Und wir haben aber bei der Uni nachgefragt und die Uni hat gesagt, ach, vor einem Jahr passiert da noch gar nichts. Wir sind noch gar nicht fertig mit dem Bau. Müsst ihr euch keine Sorgen machen.
Burkhardtplatz zerstört wurde.
Im Frühjahr diesen Jahres haben sie dann einfach in der Nacht- und Nebelaktion morgens um 6 angefangen und haben halt einfach alles abrasiert. Das Einzige, was auf dem Platz noch stand, waren die Tische, die da jetzt auch stehen, vom Café Desaster. Das war quasi das Statement. Daraufhin gab es natürlich wieder ein Plenum, wo mega viele Leute da waren und irgendwie ganz viele haben gesagt, was passiert denn hier? Ne? Wir haben viele Studierende, die wissen es halt nicht, die sind noch nicht da seit 2011, die sind ganz frisch. Die haben halt immer nur festgestellt, okay, das ist ein schöner Biergarten, obwohl daneben die Baustelle ist, war das immer der lauschige Ort, wo man trotzdem noch gut sitzen konnte. Ne? Hier ist die Fahrradwerkstatt, also diese Qualität des Ortes haben wir geschafft, über die Bauzeit zu erhalten. Und auf einmal ist das weg. Und dann gab es eine Podiumsdiskussion, wo tatsächlich auch der Kanzler und der Präsident anwesend war und der Leiter der Bauabteilung. Und die haben dann erklärt, das täte ihnen irgendwie leid, das hätten sie falsch kommuniziert. Weil also der Aster hatte mit ihnen ja auch schon verhandelt über die Neuplanung und der Aster hätte ja auch gesagt, dass sie den Biergarten gerne erhalten wollen würden, aber ihnen wäre nicht klar gewesen, dass sie mit dem Biergarten auch die Hecken und Bäume meinen. Sie meinten, sie haben gesagt, sie hätten nur so verstanden, dass halt das bedeutet, dass sie da gerne noch Tische auf dem Platz hätten. Genau, der Aster war pissig, die Betreiber des Desasters waren pissig, wir waren alle pissig und haben gesagt, das stimmt nicht, ihr wisst das, seit 2011 sind wir hier am Wickel und wir haben euch das schon tausendmal erklärt. So. Dann haben wir noch eine Ideenwerkstatt gemacht, weil wir gemerkt haben, ganz viele Leute wissen gar nicht, wie der alte Platz aussah, um was es eigentlich geht. Die Neuplanung war auf einmal da, ne? Also die hatten wir vorher nie in der Hand, auf einmal tauchten halt so Pläne aus, wie das aussehen sollte. Ja, bei der Planungswerkstatt kam raus, es war ja in dem Sinne keine Planungswerkstatt, weil alles ist ja schon geschehen, ne? Das Material ist gekauft, die Pläne bestehen, jetzt noch irgendwas dran zu ändern, ist total krass, kostet ganz viel Geld, also alternativlos, dass es so gebaut wird. So, aber nett, dass wir uns mal unterhalten haben. Aber es wurden zwei Sachen aufgegriffen, nämlich, dass wir schon gerne eine Hecke irgendwo hätten und vielleicht noch einen Baum mehr. Das ist auch so ein typisches Vorgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. So bei Planungsmechanismen gibt es so ungefähr drei Strategien, die sind so typisch. Das erste ist zu sagen, ihr habt ja keine Ahnung, ihr seid ja keine Fachleute. So, was erzählt ihr? Also ihr müsst, wenn wir hier sagen, das geht wegen der Baustelleneinrichtung nicht, dann müsst ihr das mitnehmen. Ist es so, alternativlos. Das zweite, auch ein Klassiker, ist zu sagen, ihr seid doch so wenige, das kam dann hier auch. Ne? Also die Freifläche wird sich jetzt an der Gesamtplanung orientieren. Das ist halt irgendwie, ihr müsst das im Großen denken und dass ihr kleinen paar Fuzzis, Nutzerinnen hier auf dem Platz auch noch was mitgestalten wollt, das läuft halt nicht, weil das ist das große Ganze und ihr seid zu wenige. Das ist die zweite Taktik und wenn das immer noch nicht funzt und man mit immer noch Widerstand zu rechnen hat, dann macht man die dritte und das sind die Zugeständnisse, aber ganz kleine. Das haben sie halt auch gemacht, indem sie gesagt haben, ja, dann geben wir euch noch einen Baum und dann geben wir euch noch eine Hecke. Man muss halt einfach sagen, sie haben halt keine Beteiligung der Nutzerinnen gemacht. Sie haben natürlich mit dem Aster den in den Gremien schon integriert, aber sie haben sich in keinster Weise um eine gute Informationspolitik gekümmert. Also bei Renderings zu zeigen und irgendwelche Baupläne, die halt Laien nicht lesen können, ohne die adäquat zu erklären, funktioniert nicht, damit man adäquat diskutieren kann, wie sowas aussieht. Ne? So. Naja. Genau, und jetzt ist der Stand, dass halt auch dieser Biergarten, wie er jetzt dann so ist, improvisiert. Das war ja eine Einrichtung, die aus Protest entstanden ist, auch dass es noch nicht abgeräumt ist, sondern die Bauarbeiten achtmal bis an den Rand gegangen sind, war quasi so eine Art von Agreement, noch ein bisschen zu warten, bis man sich einigt. Aber jetzt ist halt klar, dass sie in den nächsten Wochen auch den Rest quasi anpassen werden.
Königsplatz.
Mit dem Wort Herrschaft. Negativ. Sie sehen es ja jetzt in der Türkei zum Beispiel. Das ist negative Herrschaft.
Könnten Sie sich vorstellen, dass Menschen sich organisieren könnten ohne Herrschaft?
Ich denke schon, dass die Herrschaft das Volk darstellt. Ja, jeder gleichberechtigt. Dann kann es nicht Einzelne geben, die eine Minderheit oder sogar eine Mehrheit unterdrücken.
Nächste Haltestelle, Holländischer Platz, Universität.
Aber es sind nicht exakt einzelne Personen, sondern es ist eine Gruppe von Menschen, die Herrschaft ausübt. Und das kann ja auch positiv sein. Aber die Auswirkung der Herrschaft, mit welchem Ziel die arbeiten, die kann negativ sein. Und zurzeit in der Bundesrepublik ist es zumindest so, dass ich sie auch als negativ empfinde. Ich gucke gar nicht zu den anderen Ländern, sondern in unserem eigenen Land, wo auf einmal Terrorgefahren heraufbeschworen werden, die ganz gezielt von den Herrschenden in den Raum gestellt werden, wo gar keiner ist.
Nächste Haltestelle,
public place of assembly.
Bitte aussteigen. Diese Fahrt endet dort.
Ja, damit sind wir jetzt auch mit unserem Express am Ende angekommen und auch am Ende unserer Sendung. Das war eben der zweite Teil der Sondersendung hier im Campus Radio Kassel, im Freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream zur herrschaftskritischen Sommeruniversität Herkrit. Ja, mit dem Team waren Arndt, Hanna, Maja, Marie, Robert und hier heute im Studio waren ich, Felix und Simon. Wir hoffen, ihr habt uns gern zugehört und es hat euch gefallen.
Genau, wir haben uns natürlich auch während diesem ganzen Workshop gedacht, herrschaftskritisches Radio, das ist irgendwie cool, da wollen wir weiter dranbleiben. Natürlich Herrschaftskritik, das ist ein großes Wort, vor allem im Radio. Einfach mal vielleicht ein paar Denkanstöße, wie das bei uns klappen könnte. Wir wollen uns halt vor allem mit Themen beschäftigen, die vielleicht nicht immer die große Masse interessieren, die keine hohen Einschaltquoten bringen oder dergleichen, aber die vielleicht von anderen Medien in Kassel nicht oder nur oberflächlich behandelt werden und einfach, wo wir ein Auge drauf haben wollen. Vor allem ist herrschaftskritisches Radio vielleicht, dass es keine Programmdirektion oder keinen Chef gibt, der von oben bestimmt, was jetzt gemacht werden soll, sondern das entscheiden wir bei uns eigentlich gemeinsam auf den Treffen, ne? Und dann als Idealziel, was natürlich super wäre, wenn es uns gelingt, Formate zu entwickeln oder auszuprobieren, die dem nahe kommen, was Bertolt Brecht mal als der Rundfunk als Kommunikationsapparat erwähnt hat.
Das waren übrigens die Einspieler, die ihr immer am Anfang der Sendungen gehört habt, bei den beiden Sendungen, die wir gesendet haben.
Genau, einfach nochmal nachhören. Das ist eigentlich ein sehr, sehr schönes Zitat und das sollten sich viel, viel mehr Radiojournalistinnen und Radiojournalisten zu Herzen nehmen. Das sollte eigentlich sozusagen zum Berufseinstieg, sollte das Pflichtlektüre werden. Ja, und gemeint hat Bertolt Brecht wahrscheinlich damit, dass es keine strikte Trennung zwischen Sendenden und Empfangenden gibt. Und ja, das wäre eigentlich schön, wenn wir so dahin kämen.
Genau, und deswegen hoffen wir auch, falls ihr Anregungen, Kritik oder auch Fragen habt, dass ihr euch an uns wendet. Dann könnt ihr uns nämlich eine E-Mail schreiben an campusradio@uni-kassel.de oder ihr schaut einfach mal bei uns auf der Facebook-Seite vorbei. Da findet ihr uns unter Campus Radio Kassel. Und natürlich könnt ihr auch jederzeit gerne zu unseren Treffen kommen. Die finden immer mittwochs hier statt im Funkhaus des Freien Radios Kassel in der Opernstraße 2 und zwar um 18 Uhr. Und das nächste Treffen ist eben, wenn ihr uns heute am Dienstag hört, morgen um 18 Uhr hier im Freien Radio Kassel in der Opernstraße 2. Ja, und diese und alle anderen Sendungen könnt ihr auch gerne nachhören. Leider dann ohne Musik wegen der schönen GEMA. Aber ihr findet die Mitschnitte dieser und aller weiteren Sendungen unter campusradio-kassel.de. Das ist unsere Website.
Ja, für dieses Mal verabschieden wir uns. Die nächste Sendung hört ihr dann nächste Woche Dienstag, das ist der 23. August, wie gewohnt ab 18 Uhr.
Genau, und wir verabschieden uns jetzt mit einem etwas ironisch-utopischem Lied, nämlich von dem Kölner Musiker Peter Licht. Der hat sich so ein bisschen Gedanken gemacht, wie das denn wäre, wenn eine Herrschaftsform, die ja wirklich auch für viel Leid in der Welt verantwortlich ist, nämlich der Kapitalismus, weg wäre. Also hören wir jetzt Peter Licht, das Ende des Kapitalismus. Und macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Hast du schon gehört, das ist das Ende. Das Ende vom Kapitalismus, jetzt ist er endlich vorbei.
Hier ist immer noch das.
Hast du schon gehört?
jetzt ist er endlich vorbei.
Ja, jetzt ist der Track auch wirklich vorbei. Hier ist immer noch das Campus Radio Kassel live im freien Radio Kassel auf 105.8 und im Webstream. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen, wenn euch was nicht passt, dann sagt's einfach und drückt euch aus. Deswegen hier der Song Express Yourself von NWA. I'm expressing with my full capabilities, and now I'm living in correctional facilities. 'Cause some don't agree with how I do this. I get straight and meditate like a Buddhist. I'm dropping flavor, my behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube, because he said it gets funky when you got a subject and a predicate.